Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. 2 bis 4 Millionen Frauen in Deutschland haben eine Erkrankung, die man von außen nicht sieht, die aber dazu führt, dass viele von ihnen so starke Schmerzen haben, dass sie immer wieder ohnmächtig werden.
Eine Krankheit, die einer der Hauptgründe ist, warum Paare keine Kinder bekommen können, die viel zu spät diagnostiziert wird und bei der die Betroffenen sehr oft nicht ernst genommen werden, sowohl gesellschaftlich als auch häufig bei Ärztinnen und Ärzten, die Endometriose.
Wir klären heute, was Endometriose genau ist, was die Wissenschaft inzwischen über Ursachen und Symptome weiß, wie gut die Erkrankung diagnostizierbar und behandelbar ist und ob es in Zukunft Hoffnung auf bessere Tests und Therapien gibt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Chefredakteurin von Fokus Gesundheit und Mikrobiologin und sitze hier im Studio mit der wunderbaren
Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Ja, Andrea, und das Thema Endometriose, das haben wir schon sehr lange auf dem Tisch, weil es so viele Frauen betrifft. Etwa jede 10. Frau hat Endometriose und weil die Krankheit den Alltag wirklich drastisch einschränken kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mal in aller Ausführlichkeit über das Thema sprechen, und zwar mit einer Patientin und mit einer Ärztin.
Ja, also ich finde es auch gut, dass wir das Thema jetzt endlich mal aufgreifen. Gesellschaftlich und in den sozialen Medien ist das Thema in den letzten Jahren ja immer präsenter geworden. Zum Glück. Nichtsdestotrotz muss es noch viel mehr Aufklärung geben. Auch gerade deshalb, weil die Krankheit wirklich oft extrem spät diagnostiziert wird. Zu dieser Aufklärung wollen wir heute einen kleinen Beitrag leisten. Und wir starten wie immer rein ins Thema mit unserem Faktencheck.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Rund 10-15% aller menstruierenden Frauen sind von Endometriose betroffen.
Endometrium, so heißt die Gebärmutterschleimhaut in der Medizin. Bei Endometriose-Patientinnen siedelt sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb des Organs an.
Die Endometriosezellen können zum Beispiel die Gebärmuttermuskelwand, Bauchfell, Eierstöcke und Eileiter befallen und stark schädigen. Oder sogar Darm, Harnleiter, Blase oder die Lunge durchwachsen.
Eine weit verbreitete Folge der Endometriose ist die eingeschränkte Fruchtbarkeit. Bei 40-50% der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, ist Endometriose die Ursache.
Endometriose wird meist sehr spät diagnostiziert. Im Durchschnitt dauert es 10 Jahre nach Auftreten der Symptome, bis die Diagnose gestellt wird.
Die Zahl der Diagnosen ist zwischen 2012 und 2022 um 65% gestiegen. Das liegt unter anderem an einer stärkeren Sensibilisierung und an einer verbesserten Diagnostik. Trotzdem gehen Experten auch heute noch von einer hohen Dunkelziffer aus.
Wir freuen uns sehr, dass Vivian heute bei uns im Podcast zu Gast ist. Sie hat, wie viele Betroffene, einen sehr langen Weg zur Diagnose Endometriose hinter sich. Vivian, sehr schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
Ja, erzähl uns doch mal von deinem Weg mit der Endometriose. Wie ging das denn überhaupt los bei dir?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es hat damit begonnen mit meiner ersten Periode. Die habe ich mit 12 Jahren bekommen und damit auch leider meine ersten Schmerzen und Beschwerden. Ich kann mich noch super doll an diese Situation erinnern, weil ich da Fußballtraining hatte, in die Umkleide gekommen bin und auf einmal habe ich gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Bin auf Toilette gerannt und habe gemerkt, jetzt ist es soweit, ich bekomme meine Periode. Und genau in diesem Moment bin ich auch schon umgefallen. Also ich bin richtig ohnmächtig geworden. Nicht, weil ich kein Blut sehen kann, sondern weil ich wirklich, mein Körper konnte diese Schmerzen nicht aushalten. Meine Mama hat mich abgeholt. Ich habe ihr mein Leiden auch direkt schon geklagt und ja, sie wusste natürlich auch gar nicht, was los ist. Ja, und somit hat mein Ärztemarathon tatsächlich dann auch schon direkt mit 12 Jahren angefangen, meinen ersten Frauenarztbesuch gehabt und ja, da wurde ich auch schon direkt leider nicht ernst genommen.
Okay, erzähl mal gerne von deinem ersten Frauenarzttermin.
Ich habe meine erste Frauenärztin dort kennengelernt und habe ihr auch mein Leiden beklagt und gesagt, oh, ich habe so dolle Periodenschmerzen und ich weiß nicht, was los ist. Können Sie mir bitte helfen? Und sie hat mich natürlich auch untersucht und hat gesagt, ich sehe nichts, ist alles gut. Das gehört zum Frausein dazu. Jetzt hast du deine Periode, da musst du halt durch, so wie wir alle. Und ich dachte, okay, ja, vielleicht ist es ja doch irgendwie alles normal, vielleicht muss das so. Und dann hat sie mich tatsächlich mit einem Rezept für die Pille verabschiedet und hat noch gefragt, oder bist du nur hier, um eine Krankschreibung für die Schule zu bekommen? So, und somit wurde ich dann aus meinem ersten Frauenarztbesuch entlassen. Ja, das war natürlich super enttäuschend und irgendwie auch niederschmetternd. Ja, bin natürlich heulend rausgerannt, auch wieder meine Mama in die Arme und wusste auch einfach nicht mehr weiter, weil ich hatte Schmerzen und habe halt gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und das wusste ich halt damals schon mit 12 Jahren.
Das ist so unfassbar. Also ich schüttel hier schon die ganze Zeit den Kopf, das kann man im Podcast jetzt nicht sehen. Wenn man das so hört, dann denkt man, das kann doch nicht sein, dass eine Frauenärztin, auch noch eine Ärztin, wobei das sollte beim Frauenarzt genauso sein, aber das nicht ernst nimmt. Aber Vivian, ist es ja jetzt nicht so gewesen, dass du dann zum Nächsten gegangen bist und die Diagnose bekommen hast, sondern es hat sage und schreibe 12 Jahre gedauert. Du hast ja auch schon angedeutet, Ärzte-Marathon. Du sagst rund 20 Ärzte bis zur Diagnose. Ja, wie ging es dir denn in dieser unglaublich langen Zeit? Hattest du zwischendrin mal eine Vermutung? Hast du irgendwann komplett resigniert? Und wie kam es dann am Ende zur richtigen Diagnose?
Ja, also rückblickend betrachtet ging es mir natürlich über die 12 Jahre super, super schlecht. Ich war total hilflos und wusste überhaupt nicht weiter. Ich wusste halt nur, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ja, wie ich schon gesagt habe, hat da mein Ärztemarathon begonnen. Also ich habe rund 20 GynäkologInnen tatsächlich am Ende aufgesucht. Und es war wirklich immer derselbe Ablauf. Ich bin hin, habe gesagt, ich habe so dolle Schmerzen, ich brauche Hilfe. Ich habe mich ja auch mittlerweile schon übergeben vor Schmerzen. Es kamen immer mehr neue Beschwerden hinzu. Dann kam mir über die Jahre auch hinzu, dass ich nicht nur während der Periode Schmerzen hatte, sondern auch außerhalb der Periode. Also es wurde ja immer mehr und alles andere als besser. Ich musste mir wirklich leider von jedem Arzt oder Ärztin anhören, es ist normal. Es gehört dazu. Also da muss ich durch. Oder ob ich nicht zu sensibel bin oder ich stelle mich so an und. Also es waren wirklich sehr traurige Aussagen, jetzt rückblickend auch betrachtet. Aber in diesem Moment ist man natürlich total hilflos.
Aber hat dann irgendein Arzt auch mal das Thema Endometriose angesprochen oder die Krankheit erwähnt?
Nein, ich habe in dieser ganzen Zeit nicht einmal was von Endometriose gehört. Später habe ich natürlich auch gegoogelt. Also da wurde das ja auch alles ein bisschen mehr. Und dann habe ich ja irgendwie schon mal Endometriose gelesen. Und dann dachte ich, ach, das habe ich auf jeden Fall nicht. Das hört sich ja so schlimm an und das habe ich nicht. Also muss irgendwas anderes sein. Und dann, war wieder ein Tag, da habe ich ganz normal gearbeitet. Ich habe wieder meine Periode bekommen. Ich bin wieder auf Arbeit zusammengeklappt, habe wieder irgendeinen Frauenarzt herausgegoogelt, bin zur Notfallsprechstunde hin, wie so oft, und bin dann an einen Frauenarzt in Hamburg gelandet und ja, habe natürlich da auch wieder gesagt, so, ich brauche Hilfe, ich habe Schmerzen. Bitte tun Sie irgendwas. Ich habe das immer schon gar nicht nachher mal lange ausgeführt, sondern irgendwie nur gehofft, kommt mal irgendwas zurück, weil es war ja wirklich immer derselbe Ablauf. Ja, er hat mich untersucht und er war auch der Erste, der direkt eine Endometriose-Zyste entdeckt hat, eine Schokoladenzyste, und hat gesagt, das sieht nach Endometriose aus.
Kannst du erklären, was eine Schokoladenzyste ist?
Eine Schokoladenzyste ist, wie gesagt, eine Endometriose-Zyste. Sie heißt nur Schokoladenzyste, weil diese Zyste so aussieht, als wäre sie mit Schokolade gefüllt. Also es ist aber dunkles Blut, was wirklich aussieht wie Schokolade. Deshalb Schokoladenzyste. Hört sich manchmal vielleicht ein bisschen schöner an als Endometriose-Zyste. Ja, und er hat, wie gesagt, er war der Erste, der gesagt hat, das könnte Endometriose sein. Und ich habe in diesem Moment gedacht, Endo. Was? Weil mir kam das gar nicht mehr in den Sinn, dass es überhaupt Endometriose gibt, und hat gesagt, ja, ich überweise Sie jetzt an ein zertifiziertes Endometriosezentrum und wir müssen eine Operation machen. Wir müssen mal gucken, was da los ist und ob wir etwas finden. Und dann habe ich mich natürlich das erste Mal in meinem Leben richtig ernst genommen gefühlt, und das war auch ein richtig schöner Moment jetzt rückblickend betrachtet, und ich bin jetzt immer noch mein Frauenarzt natürlich super, super dankbar. Und dann hatte ich meinen Termin im Endometriosezentrum. Die haben auch im Ultraschall die Endometriosezyste direkt gesehen und haben gesagt, so, müssen eine Bauchspiegelung machen. Habe damals noch relativ schnell einen Termin bekommen für die OP. Das ist ja heute leider auch nicht mehr so. Mittlerweile sind die Zentren so überfüllt, weil so viele Person Hilfe irgendwie benötigen. Da wartet man ja mittlerweile schon über ein Jahr auf einen Termin. Ja, und dann hatte ich meine Bauchspiegelung tatsächlich. Das war 2020 im Februar. Und aus einer geplanten 45-Minuten-OP, einfach mal kurz reingucken, was da los ist, wurde wirklich über 3 Stunden operiert. Und es wurde auf jeden Fall sehr viel Endometriose letztendlich gefunden. An den Eierstöcken, an der Blase, im Douglasraum, das ist der tiefste Punkt im Becken. Und ja, ich bin nach dem OP wach geworden und habe die schönsten Worte gehört, die ich, glaube ich, jemals gehört habe. Nämlich, Frau Wagner, Sie haben sich die Schmerzen nicht eingebildet, Sie haben Endometriose. Ja.
Ich verstehe die große Erleichterung nach diesem Marathon. Wie ist es denn dann nach der Operation gewesen? Ist es dann besser geworden oder auch was ist denn bei der Operation gemacht worden vielleicht auch noch?
Also während der Operation wurde natürlich Endometriosegewebe entfernt. Also alles, was man in diesem Moment sehen konnte, wurde auch entfernt. Es wurde ja viel operiert, viel entfernt, viel gelöst. Auch die ganzen Verwachsungen, die sich über die Jahre natürlich gebildet haben. Und die Schokoladenzyste wurde auch direkt mit rausgenommen. Und wie ging es dann weiter? Ich wusste natürlich erstmal gar nicht, was genau ist überhaupt jetzt Endometriose. Ja, es waren natürlich die schönsten Worte, die ich gehört habe. Aber ich konnte damit eigentlich nicht so richtig was anfangen. Ich wusste, okay, ich habe etwas, endlich wurde ich ernst genommen und ich habe einen Grund für meine Schmerzen. Ich habe mir das nicht alles eingebildet und ich bin nicht so verrückt, wie alle mir das einreden wollten. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für mich, um überhaupt weiterzumachen und ja, das Ganze zu verstehen. Und ja, ich bin dann nach Hause und habe mich erstmal über die Erkrankung schlau gemacht. Also ich wusste ja gar nicht, was das ist. Man hat nicht so viel Informationen leider auch im Endometriosezentrum damals an die Hand bekommen. Und habe Tag und Nacht damit verbracht, mich über Endometriose zu belesen und habe gemerkt, ich dachte, ich wäre alleine in diesem Moment damit. Also die Internetpräsenz war 2020 noch gar nicht so doll, wie man das vielleicht vermutet hat. Das kam alles erst dann danach, ehrlicherweise. Und ich dachte, gut, jetzt habe ich Endometriose, aber bin ich jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der damit irgendwie leben muss? Und ja, dann habe ich gesagt, für mich selbst gesagt, okay, ich muss irgendwas tun und habe dann ja meinen Instagram-Account gegründet und einfach darauf losgeschrieben und berichtet, wie es mir geht, was Endometriose ist und habe gehofft, ich finde irgendeinen Menschen da draußen, dem es genauso geht und ja, langsam oder sicher wurden es immer mehr und ja, es gibt da draußen doch ganz, ganz viele andere Betroffene.
Ja, voll gut, dass du da mit bei den Ersten dabei warst, die das Thema ja mehr in die Öffentlichkeit getragen haben. Ich glaube, das ist eben ganz wertvoll, gerade wenn man da steht und einem keiner glaubt oder man sogar von den Ärzten nicht ernst genommen wird. Du wurdest 2022 dann nochmals operiert, richtig?
Richtig, ja. 2022 wurde ich nochmal operiert, weil ich wieder eine ganz große Schmerzphase hatte. Also direkt nach der OP ging es mir, sag ich mal, nach der ersten OP ging es mir in Ordnung. Es kamen ein paar Beschwerden hinzu, wie Blasenbeschwerden, weil ich natürlich auch an der Blase operiert worden bin. Aber ich konnte mich so ein bisschen ja mit meiner Erkrankung zurechtfinden. Aber wir waren beide auf einem guten Weg, aber dann ja ging es leider wieder alles von vorne los. Die Beschwerden wurden wieder mehr, die Schmerzen wurden wieder mehr. Ich habe nur noch im Sitzen geschlafen am Ende. Also ich habe ganz starke Medikamente nehmen müssen, um überhaupt den Alltag irgendwie bestreiten zu können. Und ja, dann habe ich mich auf dem Weg in ein nochmal in das Zentrum gemacht, in das Endometriosezentrum. Aber die Termine waren da dann auch schon, ja, es war ein längerer Zeitraum auf jeden Fall, wo ich warten musste auf einen erneuten OP-Termin. Und dann wurde ich dann nochmal operiert. Und das war auch richtig, denn mein ganzer Darm wird tatsächlich mit Blase und Eierstock verwachsen und hat natürlich erklärt, warum ich so dolle Schmerzen hatte. Aber ich bin vor der zweiten OP trotzdem auch noch von Arzt zu Arzt gerannt, weil ich gar nicht lokalisieren konnte, was genau ist das? Ist das vielleicht doch irgendwas mit meinem Magen? Ich habe eine Magenspiegelung gemacht und sowas alles, weil ich dachte, kann ja nicht schon wieder die Endometriose jetzt sein. Ich kann mich doch nicht schon wieder operieren lassen. Und auf dem Weg dahin musste ich auch super viele negative Erfahrungen machen, obwohl ich die Erkrankung ja schon die Diagnose hatte. Also trotzdem mit Diagnose muss man sich immer noch rechtfertigen. Ja, und dann wurde ich operiert und ja, alles war wieder verwachsen. Und ja, direkt nach der zweiten OP habe ich leider auch nicht so gute Nachrichten noch bekommen. Es wurde eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung gemacht. Das bedeutet, es wurde mal geguckt, sind die Eileiter durchgängig, weil ich natürlich auch schon, seitdem ich denken konnte, einen Kinderwunsch habe. Und mit meinem Partner hat sich das natürlich noch mehr gefestigt und es wurde immer intensiver. Und ja, daraufhin habe ich tatsächlich leider nicht so gute Nachrichten bekommen, nämlich ich habe die Diagnose unfruchtbar bekommen, weil meine Eileiter oder ein Eileiter nicht durchgängig war und es hat natürlich über die Jahre auf dem natürlichen Weg auch nicht geklappt. Also dann bekommt man auch schon relativ, ja, bekommt man natürlich auch die Diagnose. Ja, und das war natürlich ein großer Schock für mich, weil ich, wie gesagt, so einen großen Kinderwunsch hatte. Ich wusste schon von klein auf, ich möchte irgendwann Mama sein. Und jetzt durch die Endometriose, durch die Erkrankung, eine solche Diagnose noch on top zu bekommen, war natürlich das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Und ja, mir ging es natürlich dann sehr schlecht, weil mein Partner hat mich immer wieder aufgebaut. Und ich habe dann ja einfach gedacht, okay, dann wird das niemals was. Also ich werde wahrscheinlich niemals auf diesem Wege auf jeden Fall Mama sein. Und es gibt natürlich noch andere Wege. Und habe mich dann damit abgefunden, dass es auch okay ist, natürlich ein erfülltes Leben zu haben ohne Kinder. Also wir haben uns das super schön gemacht. Wir sind dann nochmal umgezogen und ich habe gesagt, okay, ja, das wird jetzt unser Jahr. Da werden wir ganz viel erleben. Wir machen Konzerte und ich habe schon ganz viele Tickets gekauft. Wir sind umgezogen und ja, wir haben noch nicht mal einen Monat hier gewohnt und ich habe ganz viele Konzerttickets gekauft und alles Schöne, was ich erleben wollte. Und dann hatte ich tatsächlich einen positiven Schwangerschaftstest. Das kam für uns sehr überraschend, weil ich natürlich niemals damit gerechnet habe. Aber das war ja auch ein richtig schöner Moment und ich konnte es nicht glauben.
Ja, das ist natürlich mega schön, dass das geklappt hat mit der Schwangerschaft. Das ist ja auch wirklich eine Ausnahmesituation, dass das dann trotz Diagnose quasi funktioniert. Und du hast jetzt auch dein Kind bekommen und es geht dem Kind gut.
Ja, genau. Also er ist jetzt 6 Monate alt schon. Ja, die Zeit rast wirklich, so wie es alle gesagt haben. Und die Geburt war super. Also trotz Endometriose, da hat man ja immer solche Angst, dass bei der Geburt auch was schief geht. Aber hier möchte ich auch ein bisschen Mut machen. Es muss nicht immer alles schlimm sein und negativ behaftet. Auch eine Geburt mit Endometriose kann schön sein. So war es auf jeden Fall bei mir und ich bin super dankbar für dieses Wunder und dass ich jetzt Mama sein darf.
Voll cool. Ja, total schön. Wie geht's dir denn jetzt mit deiner Endometriose? Also wie ist dein aktueller Stand und nimmst du auch noch Medikamente für Endometriose?
Also Stand jetzt geht's mir tatsächlich gut. Das ist aber, glaube ich, auch der Schwangerschaft geschuldet, weil die Hormone natürlich auch relativ viel unterdrücken einfach. Das muss man so sagen. Das sind halt, jetzt sage ich mal, meine natürlichen Hormone. Und ich nehme keine Pille, sondern ja, das sind einfach meine natürlichen Hormone, die alles so ein bisschen, glaube ich, in Schach halten. Aber wer weiß, wie lange es so ist. Also es kann ja von heute auf morgen wieder alles anfangen und die Schmerzen können wieder durchkommen. Ich habe auch jetzt natürlich immer auch mal wieder einen schlechten Tag. Da tut mir alles weh und ich merke, mein Unterleib ist, irgendwas ist da auch nicht richtig. Aber es kommt auf jeden Fall noch nicht so wieder durch wie vor der Schwangerschaft. Ja, deswegen kann ich sagen, mir geht's momentan gut und das konnte ich jahrelang nicht sagen.
Du hast ja im Laufe deiner Zeit mit Endometriose wahrscheinlich auch ganz viele Tipps für dich selbst gefunden, ganz viele Maßnahmen, die dir persönlich geholfen haben. Kannst du uns da vielleicht ein paar Dinge verraten, die dir wirklich geholfen haben?
Ja, super gerne. Also gerade für akute Schmerzen hat mir bis heute auf jeden Fall das TENS-Gerät geholfen. Das TENS-Gerät ist ein kleines Gerät. Man kann sich das auch auf dem Unterleib kleben. Manche haben eine Wärmefunktion, manche nicht. Und das gibt so kleine Stromimpulse ab. Und das lenkt im Prinzip den eigentlichen Schmerz ein bisschen um. Man übertönt sein Endometriose-Schmerz mit einem anderen Schmerz, aber es hilft tatsächlich. Wie auch immer die Technologie wirklich funktioniert, es hilft. Und das kann ich auf jeden Fall raten, um ja einfach das mal auszuprobieren. Ja, es hört sich so simpel an, aber das ist natürlich auch das, was mir immer noch mit am meisten hilft. Stressreduktion, das ist immer so einfach gesagt. Reduzier doch mal Stress, ja. Aber es ist am Ende, es ist leider so. Also bei mir triggert Stress tatsächlich meine Endometriose und vor allem die Schmerzen. Und ich habe gelernt, wenn ich alles ein bisschen versuche zu entschleunigen, dann geht es mir auch tatsächlich besser. Also ja. Und ansonsten ist es wirklich probiert einfach aus, was euch hilft. Es gibt kein Rezept, was ich anderen Betroffenen leider mit auf den Weg geben kann, weil Endometriose ist so individuell, die Schmerzen sind so individuell und jedem und jeder Person hilft tatsächlich auch was anderes. Aber es gibt mittlerweile so tolle Sachen und Hilfe und Unterstützung, was man selbst einfach mal ausprobieren kann. Und ich kann jedem nur raten, seinen eigenen Weg zu gehen und ja, einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Ja, und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Leben mit Endometriose. Das verlinken wir auf jeden Fall auch in unseren Shownotes, genauso wie dein Instagram-Kanal. Hat dir das auch geholfen, also dich viel mit der Erkrankung zu beschäftigen und dich da so in die Themen reinzufuchsen?
Ja, also mir hat vor allem der Schreibprozess meines Buches natürlich sehr geholfen. Ich glaube, ich konnte da einfach nochmal alles ein bisschen verarbeiten und habe mich ja selbst noch in verschiedene Thematiken eingelesen. Und mir hat das einfach geholfen, selbst die Erkrankung zu verstehen und hat mir auch ehrlicherweise sehr viel Angst einfach genommen. Und ich habe mich in diesem Schreibprozess auch mit ganz vielen anderen Betroffenen ausgetauscht. Und es gibt auch so viele positive Geschichten, auch mit Endometriose. Und das hat mir natürlich auch super viel Mut gemacht und bis heute. Und ja, also dieser Schreibprozess hat mir auf jeden Fall sehr, sehr doll geholfen.
Sehr cool. Jetzt haben wir schon so schöne persönliche Tipps von dir bekommen, auszuprobieren, was einem individuell hilft, sich mit der Krankheit zu beschäftigen. Ich finde es interessant, du bist ja wirklich absolute Expertin für die Erkrankung geworden. Gibt es irgendetwas, das du jetzt in den Jahren über Endometriose gelernt hast, wo du sagst, das hat mich überrascht oder das war für mich einfach eine wichtige Erkenntnis, die du vielleicht zum Schluss noch teilen könntest?
Ja, sehr gerne. Also, dass die Endometriose nicht durch eine Gebärmutterentfernung, durch eine Schwangerschaft oder dergleichen geheilt wird. Denn dieser Mythos treibt sich auch noch heute überall durch die Medien. So einfach ist es leider nicht. Ich wünschte, es wäre so, ja. Aber so sieht leider die Realität nicht aus. Und ich glaube, das einfach muss man sich einfach bewusst machen, auch wenn es schön wäre, dass wenn man einfach, ich sag einfach, aber wenn man die Gebärmutter entfernt und dann hat man Ruhe. Und so ist es nicht, denn die Endometriose hat streng genommen nichts mit der Gebärmutter zu tun. Da wäre eher die Adenomyose natürlich der Faktor. Die Adenomyose ist das, was nur die Gebärmutter betrifft. Die Endometriose kann sich im ganzen Körper ausbreiten, bis hoch ins Gehirn wandern, in die Lunge, überall im Körper auftreten. Und deswegen braucht es nämlich die Gebärmutter gar nicht, um sich auszubreiten. Dass man sich das einfach verinnerlicht und nicht irgendwie schnelle Entscheidungen trifft, die man nachher dann doch bereut.
Ich freue mich auch dann drauf, wenn wir gleich mit unserer Expertin über das Thema Behandlungen nochmal näher sprechen, also welche Optionen es gibt, aber vor allem auch, wo die Forschung jetzt steht und was es braucht, damit wir in Zukunft eben noch bessere Therapieoptionen haben. Und ich finde es besonders wertvoll, eben darüber aufzuklären, genau wegen dieses Faktors, dass man nicht ernst genommen wird. Ich glaube, das ist schon besser geworden, als es jetzt bei dir war. Jetzt sind es ein paar Jahre her. Aber ich glaube, wir sind da nicht am Ende des Weges angekommen. Deshalb finde ich es so toll, dass du ganz offen deine persönliche Geschichte geteilt hast. Vielen, vielen Dank, Vivien, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ich danke euch. Es war ein sehr schönes Gespräch und danke, dass ihr euch das angehört habt und euch diesem wichtigen Thema gewidmet habt.
Wir begrüßen jetzt unsere heutige Expertin im Podcast, Professor Silvia Mexner. Sie ist Gynäkologin und leitet das Endometriosezentrum der Charité in Berlin. Sie hat auch mehrere Bücher über die Erkrankung geschrieben, also eine absolute Expertin auf dem Gebiet. Ich freue mich sehr. Hallo Frau Mexner, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, zu Gast bei Auf Herz und Nieren zu sein.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, wir haben in unserem Faktencheck schon angesprochen, aber vielleicht können Sie das für uns auch nochmal zusammenfassen. Was passiert bei Endometriose genau im Körper und zu welchen Symptomen kann das führen?
Also es ist einfach zu erklären, was Endometriose ist. Das ist nämlich, wenn Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst. Also Gebärmutterschleimhaut gehört einfach nur in die Gebärmutterhöhle. Sie baut sich auf und blutet wieder ab. Wenn solch ähnliches Gewebe woanders ist, ist es Endometriose. Das ist im kleinen Becken. Und wenn es in der Gebärmuttermuskelwand sitzt, dann ist es Adenomyose. Diese beiden Erkrankungen gehören zusammen sind wahrscheinlich ein und dieselbe Ursache. Manche Länder sagen, es sind getrennte Erkrankungen. Wir in Deutschland fassen das alles unter Endometriose zusammen. Was macht das jetzt? Das Gewebe ist, wie gesagt, ähnlich der Gebärmutterschleimhaut und unterliegt auch den hormonellen Einflüssen. Wir haben ja unseren Eierstock und im Eierstock werden Östrogene gebildet. Und die haben die Aufgabe, dass die Gebärmutterschleimhaut sich wieder aufbauen kann. Nach der Regelblutung ist sie abgebaut und mit dem Östrogen baut sie sich wieder auf, um wieder im nächsten Zyklus für ein möglicherweise befruchtetes Ei bereit zu sein, um dieses aufzunehmen. Und da das Östrogen über das Blut in die Gebärmutterschleimhaut gelangt, kann es auch alle Herde, die irgendwo im Körper sind, erreichen. Und solche endometriose-ähnlichen oder endometriose-Gewebe außerhalb der Gebärmutter werden dann auch durch dieses Östrogen stimuliert. Und zur Zeit der Blutung bluten die eben auch in sich hinein. Das Gewebe wird dort auch aufgelöst so ein bisschen und es werden Schmerzbotenstoffe freigesetzt. Das heißt, die typischen Beschwerden, die durch Endometriose entstehen, sind erstmal Regelschmerzen. Die können aber auch schon vorher aufgetreten sein. Das ist ein Kardinalsymptom, ein ganz frühes Symptom, also Regelschmerzen. Da muss noch gar nicht eine Endometriose richtig manifest sein. Also Regelschmerzen, aber auch zyklische Unterbauchschmerzen. Also Schmerzen, die durch diese Schmerzbotenstoffe entstehen. Das große Problem ist aber, dass bei so starken Schmerzen der Körper auch auf Schmerzen reagiert. Und diese Schmerzen sind ja auch wiederkehrend, nämlich jeden Monat, wenn man eben monatlich blutet. Und das verursacht eben meist doch so starke Schmerzen, dass der Körper auch mit Sensitivierung darauf reagiert. Das Schmerzgedächtnis wird aktiviert. Man fängt an, sich im Beckenboden zu verspannen. Es kommt zu dem Beckenboden-Dysbalance. So dass der Beckenboden wehtun kann, dass man Schmerzen im Geschlechtsverkehr haben kann, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang. Auch das kann zyklisch sein, aber kann sich mit der Zeit auch außerhalb der Menstruationsblutung manifestieren. Und ein weiteres großes Problem der Endometriose ist auch, dass der Körper auch darauf reagiert, nämlich mit Entzündung. Dieses Gewebe gehört da eigentlich nicht hin und es gibt eben dann Entzündungsreaktionen. Der Körper versucht es abzubauen und weiß aber auch irgendwie nicht genau, wie soll er mit dem an sich körpereigenen Gewebe umgehen. Es wird eben so eine chronische Entzündung daraus. Und auch das kann wieder Probleme machen.
Jetzt sind da viele Symptome dabei, die auch Frauen kennen, die vielleicht nicht von Endometriose betroffen sind, also Regelschmerzen beispielsweise. Und es ist ja schwierig, zu einer Diagnose zu kommen. Kann man diese Schmerzen bei der Endometriose, gerade wenn sie eben zyklisch auftreten, kann man die irgendwie unterscheiden?
Genau, das ist ja der wunde Punkt an dem Ganzen, weshalb das so schwer und so spät diagnostiziert wird, weil 70% aller menstruierenden Menschen geben Regelschmerzen an. Jetzt kann man so ein bisschen unterscheiden, was ist nun noch normal und was ist nicht normal. Und dazu benutzen wir eine visuelle Analogskala, wo wir die Schmerzintensität einteilen. Von 0 bis 10. Und ab 3 mag man im Grunde genommen eine Schmerztablette nehmen. Bei 6 muss man schon liegen und mag auch nicht mehr entspannt nur so ein Buch lesen oder ein Filmchen gucken, sondern ist dann auch schon mit sich beschäftigt. Bei 8 sagen wir, muss man schon so schnaufen und wirklich kann auch kaum gehen. Und das ist so vergleichbar mit Geburtsschmerz, so stellt man sich das vor. Und bei 10, das ist das Schlimmste Vorstellbare überhaupt. Und nun muss man sagen, wenn man jetzt, es gibt eine sehr schöne Umfrage aus Australien, wo die 4000 Frauen befragt haben, junge Frauen befragt haben. Und da haben die auch schön diese Schmerzvariationen abgefragt. Und das ist also ein Punkt, sehr starke Regelschmerzen, größer gleich 6. Da sagen wir, oh je, das ist schon ganz ordentlich. Das ist auffällig. Das nächste ist aber, und ich kann nur alle auch ermutigen, wirklich, keiner muss das ertragen. Also es ist überhaupt kein Problem, ein Schmerzmittel zu nehmen an solchen Tagen. Es ist in Deutschland Also wirklich, was auf der einen Seite natürlich gut ist, dass man da keinen Missbrauch betreiben möchte und dass auch Schmerzmittel gefährlich sein können im Übermaß, in der Überdosierung, keine Frage. Aber jetzt zur Regelblutung Schmerzmittel zu nehmen, ist absolut in Ordnung. Also es muss keiner aushalten heutzutage. Das ist also eine ganz wichtige Sache, dass man Regelschmerzen auch behandeln sollte. Und es gibt auch Dinge, die man an Akupressur und Tees und Wärme und Begleit drumherum machen kann. Auch Entspannungsübungen, Atemübungen, soll man gerne alles machen. Daran kann man so ein bisschen unterscheiden, weil doch so Endometriose-assoziierte Regelschmerzen sich nicht mehr so einfach behandeln lassen und man doch mehr Schmerzmittel braucht. Also wenn man jetzt meinetwegen 600 Ibuprofen und Milligramm einnehmen muss und man kommt nicht unter 3, also man bleibt bei 4, 3, 4. Also das ist, also man möchte eigentlich, man denkt weiterhin die ganze Zeit an Schmerz und überlebt es besser, aber ist trotzdem nicht schmerzzufrieden. Das ist etwas, wo man dann doch aufhorchen sollte und wo man nachgucken sollte. Also wenn man mit einem Schmerzmittel alles machen kann, dann soll man das bitte machen. Aber das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Ein anderer Punkt ist, wenn man so starke Schmerzen hat, kann auch der Körper mitreagieren. Das heißt, es kann vegetative Begleiterscheinungen geben. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Das ist auch Ausdruck von wirklich Stress durch Schmerz, dass auch das autonome Nervensystem mitreagiert. Das ist für uns auch so ein Zeichen, wo man hellhörig sein muss. Und manche kollabieren ja regelrecht und bleiben gleich im Badezimmer am Boden liegen, ja, weil sie entweder erbrechen müssen oder Durchfall haben. Also da ist man ja richtig krank und das ist absolut nicht in Ordnung und nicht normal und sollte niemand aushalten müssen. Wir fragen auch immer noch nach Schmerzen, die schon vor der Blutung anfangen, also einige Tage vorher. Und so sind das schon so ein paar Hinweise, wo man das so ein bisschen unterscheiden kann.
Das ist auf jeden Fall interessant, dass es diese Unterscheidungskriterien gibt. Das war, glaube ich, eine sehr hilfreiche Aufzählung. Ich habe noch gelesen, es gibt auch eine stille Endometriose, bei der Betroffene kaum Symptome haben. Was hat es denn damit auf sich? Und wäre es trotzdem wichtig, die Erkrankung zu erkennen? Oder kommen auf jeden Fall später Symptome? Wie ist das mit dieser stillen Form?
Ja, also es gibt Endometriose als Zufallsbefunde, wo zum Beispiel Frauen eine Sterilisation haben wollen, wo die Eileiter operativ durchtrennt werden und wo so zufällig Endometriose entdeckt wird. Die Frage ist halt immer, haben dann immer alle richtig gefragt, weil es ist schon so, dass viele Frauen, die jetzt von Anfang an so schlimme Regelschmerzen hatten, das irgendwann als normal empfinden. Und wenn man sie fragt, ist denn irgendwas? Dann sagen die, nö, ist alles normal. Wer sie denken, es ist normal. So, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, sich auf diese Aussagen so, bin ich ein bisschen skeptisch, ob da auch richtig gefragt wurde. Aber ja, es gibt selten schon Frauen zum Beispiel, die relativ wenig Beschwerden haben und dann zum Beispiel mit Endometriosezysten auffällig werden und wo dann irgendwann diese Zyste quasi auffällt und dadurch die Diagnose kommt und die eigentlich wenig Beschwerden haben.
In vielen Fällen führt Endometriose ja auch zu Unfruchtbarkeit. Wie passiert das denn?
Auch keine einfache Frage. Also um schwanger zu werden, braucht es einen Eierstock und da sind Eizellen drin. Dann muss das Ei reifen. Das heißt, wir brauchen A, eine gute Anzahl an Eizellen und eine gute Qualität. Das ist auch nicht so leicht, alles zu messen und zu untersuchen, aber manche Frauen haben ein großes Problem mit der Eizellqualität. Und auch wenn jetzt Endometriose zu Zysten führt und Operationen durchgeführt werden, dann kommt es auch zu einem Abfall der Quantität durch diese Operation. Das heißt, wir sind sehr zurückhaltend, was Zystenoperationen angeht, weil dann die Eizellreserve auch Schaden nehmen kann. Das ist das eine. Dann das Ei springt und es muss aufgenommen werden von dem Eileiter. Der muss also auch sehr gut funktionieren. Auch der kann bei Endometriose betroffen sein. Wir haben gesagt, es kann auch zu Verklebungen kommen, Adhäsionen, also rein mechanisches Problem. der muss sich ja frei bewegen können, damit er die Stelle am Eierstock findet, wo die Ovulation stattfindet, wo es aufgeht. Und dann kommt der Fimbrientrichter und nimmt das Ei auf. Gibt es da Verklebungen, ist es schon mal schwieriger. Und das ist auch ein Problem mit der Entzündung im Bauch. Es gibt sehr alte Untersuchungen aus den 80er Jahren, da hat man zum Beispiel Spermien mit der Bauchfellflüssigkeit von Frauen mit Endometriose zusammengetan und hat sich die Spermien angeguckt. Und die bewegen sich dann schlechter und haben auch Veränderungen in der DNA-Methylierung. Das sind dann so, dass Funktionen verändert sind. Und das erklärt es eigentlich sehr gut, dass auch milde Endometriose, wo wirklich nur Bauchfellherde sind, auch manchmal, nicht immer, man muss jetzt auch nicht Angst haben, dass das alles gar nicht geht, aber bei vielen Frauen ist es schon so, dass das gestört ist einfach. Und wo man tatsächlich auch weiß, na gut, wenn man die Herde entfernt und auch nochmal so eine Eileiterspülung macht, dass das eigentlich ganz gut ist manchmal. Also, dass Frauen besser schwanger werden, wenn man das gemacht hat. Und das nächste ist natürlich auch noch die Gebärmutter. Die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und die ist ganz oft bei Endometriose betroffen. Ja, und dann letztlich die Gebärmutterschleimhaut muss dann das befruchtete Ei aufnehmen und das muss dort auch verbleiben. Haben wir auch eine höhere Fehlgeburtsrate. Also je dicker die Wände sind, je ausgeprägter die Adenomiose ist. Das weiß man seit einigen Jahren erst, hat man mehr auch den Fokus auf Adenomiose gelegt und welchen Einfluss die eben auch bei der Konzeption hat und in der Frühschwangerschaft und auch der Erfolg einer künstlichen Befruchtung hängt auch vom Ausmaß dieser Adenomiose mit ab. Also es gibt sehr, es ist sehr komplex mit dem Nicht-Schwanger-Werden. Was wirklich toll ist, ist, dass die Medizin ja Möglichkeiten hat, Eizellen einzufrieren. Ne? Und das ist schon etwas, wir bestimmen sehr oft auch in unserer Sprechstunde den sogenannten Anti-Müller-Hormonwert. Das ist ein Wert, der die Eizellreserve abschätzen kann. Und ist das jetzt nun mal passiert, dass jemand operiert wurde und die Eizellreserve ist niedrig oder sehen wir eine große Zyste und wir müssen operieren, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, Medical Freezing zu machen, also tatsächlich vorher Eizellen einzufrieren. Und das zahlt sogar die Krankenkasse. Also das ist etwas ganz Wichtiges, weil dann hat man wenigstens schon mal seine Eizellen. Also oft klappt das sehr gut, manchmal ist es auch schon dann schwierig und man kann nicht so viele Eizellen einfrieren. Aber auf jeden Fall ist es eine wirklich wichtige Information für die Frauen. Und diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen und wirklich, wenn nicht einfach sich irgendwo hinschicken lassen zur OP von Zysten, sondern sagen, nein, neue Leitlinie, das haben wir in die Leitlinie gebracht, da muss man erst beraten werden. Also man hat Anspruch auf diese Beratung und auf diese Möglichkeit muss man hinweisen.
Auf die OP und die Behandlungsmöglichkeiten wollen wir dann später auch nochmal zurückkommen. Aber ein total interessanter Hinweis, dass das mit dem Eizellen eingefrieren für Endometriose-Patientinnen eine wichtige Option oder Möglichkeit sein kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben über Symptome schon gesprochen, auch Unterscheidungsmöglichkeiten von Regelschmerzen. Der Zeitpunkt, wann eine Endometriose entstehen kann, der ist vielleicht ja auch nochmal interessant. Ist das in der Regel bereits ab der ersten Periode oder entsteht eine Endometriose auch später noch? Kann ich die vielleicht auch erst mit 30 bekommen?
Was wir wissen, ist, dass es eine gewisse genetische Disposition gibt. Also ein großer Risikofaktor ist, wenn die Mutter, Geschwister, Schwestern Endometriose haben. Da gibt es kein Gen oder so, was vergeben wird. Es ist eine Risikokonstellation. Wir haben ja im Moment immer noch eine Diagnoseverzögerung von 6 bis 10 Jahren, auch in Deutschland immer noch. Aber was wir wissen ist, dass die meisten schon, die Frauen mit der späteren Diagnose einer Endometriose angeben, dass sie ziemlich früh schon extreme Regelschmerzen hatten. Deswegen, wir gehen davon aus, dass die Veranlagung zu starken Gebärmutterkontraktionen mitgegeben ist. Das ist sozusagen eine Veranlagung. Und nun ist es so, dass wir schon wissen, dass mit der Stärke der Schmerzen und mit Anzahl der Blutungen das Risiko steigt, Endometriose zu entwickeln, plus familiärer Risikofaktor. Was ist natürlich eine wichtige Ursache, sind die vielen Blutungen, die wir heutzutage erleben. Das war vor 100 Jahren noch ganz anders. Da haben die Frauen nur 40 Mal in ihrem Leben geblutet. Und heutzutage bluten die Frauen 400 Mal in ihrem Leben. Mhm. Und das ist eigentlich nicht physiologisch. Und das ist ein Risikofaktor für diese Entwicklung von Endometriose.
Jetzt haben wir über die Diagnostik schon angerissen, vielfach gesprochen. Es dauert sehr lange oft zur richtigen Diagnose. Das haben Sie ja auch schon angedeutet. Bei unserer Patientin Vivian hat es 12 Jahre gedauert von den ersten Symptomen bis zur Diagnose. Das ist natürlich wahnsinnig lang. Da steckt auch ein langer Leidensweg dahinter. Können Sie noch mal zusammenfassen, wie denn eigentlich die Diagnose nach den neuen Leitlinien abläuft für die Endometriose?
Naja, die Anamnese ist ganz wichtig, also wirklich die Abfrage der Schmerzen, auch mit dieser Schmerzintensität. Wir haben da 4 Ds, Dysmenorrhoe, Dyspareunie, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang und Wasserlassen, Dysurie und Dyschizie, also 4 Ds. Wenn das so auftritt, ist es auf jeden Fall ja nicht normal. Das ist einfach auch normalerweise, man kann Regelschmerzen haben, aber sollte jetzt eigentlich nicht diese anderen Probleme haben. Also, oder unerfüllter Kinderwunsch natürlich auch. Oder noch ganz viel andere Beschwerden, die wir schon so angerissen haben. Also das allein reicht. Ich brauche ja gar keinen Test oder irgendwas. Ich kann ja dann empirisch anfangen zu behandeln. Das nächste ist natürlich eine gynäkologische Untersuchung. Bei schon richtiger manifester Endometriose kann man auch manchmal Knoten tasten in der Scheide, in den Bändern hinter der Gebärmutter oder gar im Darm finden oder in der Blase. Und das nächste ist natürlich dann der Ultraschall. Und da kann man auch, mittlerweile haben wir das alle gut gelernt, es gibt richtige Ultraschallkurse für die Erkennung von Endometriose, dass man eben die Organe ganz systematisch absucht nach diesen Herden. Dazu braucht man auch keine besonders tollen Maschinen. Das kann jedes Ultraschallgerät. Und das reicht dann eigentlich schon, um zu sagen, okay, es passt. Zum Glück sehen wir nicht so viel Schlimmes. Das ist ja eigentlich gut. Und wir fangen jetzt mal an mit der Therapie. Und das ist halt leider, da fehlt oft die Beratung und auch die Zeit in der Niederlassung, muss man sagen. Es ist, denke ich, nicht so, dass die Frauenärzte jetzt nie dran denken. Die sagen halt an irgendeinem Punkt, na, nehmen Sie halt eine Pille. Und das macht kein Mensch mehr heutzutage einfach so. Das muss man erklären, was das für einen Sinn hat. Und da wäre ich auch gespannt zu hören, was Ihre Patientin dazu sagt, ob das mal jemand zu ihr gesagt hat. So, dann hat schon jemand da auch mal dran gedacht, aber ist auch nicht ausgesprochen, nicht beraten. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem, dass Frauen hier nicht ernst genommen werden und nicht wirklich auf Augenhöhe dort abgeholt werden. Das geht gar nicht. Und dann erlebe ich auch leider immer wieder von männlichen Kollegen, es regt mich auch zum Teil furchtbar auf, wie irgendwelche Probleme, die wir Frauen eben haben, dann auch zu veränderter Schmerzwahrnehmung führen sollen. Also ich halte davon nichts. Zyklische Unterbauchschmerzen, Regelschmerzen sind nicht psychosomatisch.
Ja, also ich finde es sehr spannend, dass Sie das jetzt auch angesprochen haben. Unsere Patientin hat auf jeden Fall erwähnt, dass sie bei 20 Frauenärzten war und nie das Wort Endometriose gefallen ist, obwohl sie wirklich sehr, sehr starke Schmerzen hatte. Also dieses Thema mit dem Nicht-Ernst-Nehmen hat sie auf jeden Fall so wahrgenommen. Und ich habe auch mehrere Freundinnen, die jetzt schon vermuten, Endometriose zu haben, weil es jetzt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist, die aber auch das Thema nicht weiterverfolgen, die Schmerzen lieber aushalten, weil zum Beispiel eine in einem Beratungsgespräch war in einem Zentrum und dann ihr gesagt wurde, um eine sichere Diagnose zu stellen und zu behandeln, müsste man eine Operation machen. Und da ist sie dann eben auch davor zurückgeschreckt, weil sie gedacht hat, gleich so eine Operation, dann halte ich es vielleicht doch lieber aus. Was würden Sie denn solchen Personen raten, die vielleicht mit sowas konfrontiert sind?
Also es gibt die Endometriose-Vereinigung, die auch Listen führt von Zentren, die auch Leute gut beraten und behandeln. Das ist halt ein Problem, ne? Das ist auch ein bisschen historisch bedingt, wenn wir diesen Topf jetzt auch noch öffnen wollen. Ärzte waren früher Männer. Frauen durften ja ganz lange gar nicht studieren und schon gar nicht Medizin. So, das waren also Männer und auch Psychiater zum Teil, die sich mit diesen Frauenproblemen beschäftigt haben. Und da ist ja dann auch irgendwann der Begriff der Hysterie, ist ja eine ernstzunehmende Erkrankung gewesen, wo eben man schon verstanden hat, das hat mit dem Uterus zu tun und irgendwie wären die crazy, ne, wenn die da zyklisch da irgendwie was ist. Und das ist ja wie eine psychiatrische Erkrankung behandelt worden mit Elektroschocktherapien. Oder es gibt sogar auch so, naja, also es gibt da wildeste Geschichten zu. Und ja, ich will die jetzt mal in Schutz nehmen. Sie konnten sich eben nicht vorstellen, dass das so ist und dass es so starke Schmerzen macht. Und es ist ja auch immer noch schwer nachzuvollziehen, weil es sind ja auch kleine Herde, die man lange ja auch nicht erkannt hat. Also selbst diese Stadieneinteilung, RASRM, vielleicht haben Sie das mal gehört, irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, die Bauchspiegelung zu machen. Aber da sieht man ja oft auch nur die oberflächlichen Herde und nicht die Tiefen. Also dass man diese tief infiltrierende Endometriose auch erkennt mit Fühlen und Wissen, ist ja noch gar nicht so alt, also so lange her. Das heißt, viele, viele, viele Studien, die auch zur Operation bei Endometriose durchgeführt wurden, sind falsch interpretiert, weil nicht das ganze Ausmaß der Erkrankung verstanden wurde, weil jetzt ja auch tief infiltrierende Herde gibt. Das hat ja sozusagen der Herr Professor Keckstein sehr verfolgt mit dieser Enzian-Klassifikation, die das erste Mal eben betrachtet, wenn Herde in die Tiefe wachsen und man das bei einer normalen Bauchspiegelung gar nicht sieht, weil die gehen ja rein in die Tiefe und man sieht dann immer nur so die Spitze des Eisberges. Mhm. Deswegen ist auch eine Bauchspiegelung eigentlich Quatsch zur Diagnose. Man kann also gerade die tiefen Herde viel besser im Ultraschall sehen. Und das war halt auch ein Grund. Ich habe das auch so gelernt. Ne? Gib dir keine Mühe, Endometriose kannst du nicht sehen vorher, da musst du eben die Bauchspiegelung machen. Und das hat sich jetzt leider so sehr eingebürgert. Das ist sehr fatal, weil dadurch, das passiert ja oft auch in ambulanten OP-Zentren, wo mal eben reingeguckt wird und dann sind das auch keine gut geplanten Operationen, sondern wirklich nur, also die haben gar keinen Sinn, die haben gar keinen therapeutischen Sinn. Und das haben jetzt Gott sei Dank wirklich verlassen, weltweit verlassen. Und selbst in unseren Leitlinien ist es angekommen. Wir hinken immer so 2-3 Jahre hinterher, aber jetzt sind die ja raus. Und also die Bauchspiegelung ist nicht mehr Goldstandard in der Diagnostik, sondern wenn, sie hat ihren Stellenwert, aber wenn, dann gezielt mit Therapieplanung. Und eine geplante Operation, es soll eigentlich nur noch im Leben einer Patientin eine gezielte Operation, vielleicht mal irgendwann noch eine zweite. Aber dieses, wir operieren alle 2 Jahre, das ist wirklich totaler Nonsens und hat auch wirklich überhaupt keinen Sinn und verschlechtert oft auch sogar Beschwerden noch mehr und mehr.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, kann ich eine Diagnose Endometriose auch aufgrund einer Anamnese, aufgrund eines Ultraschalls erhalten. Es muss keine OP geben. Sie nicken auch schon, sage ich unseren Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen. Genau, also es muss keine OP geben für die Diagnose und es kann eine gute Idee sein, sich auch für die Diagnostik schon an ein Endometriosezentrum zu wenden, weil da einfach dann sehr viel Erfahrung da ist, auch in der Diagnostik.
Genau, ich schreibe auch dann Verdacht auf Endometriose. Aber wenn die Anamnese und die Befunde soweit passen, also ich kann natürlich nur sicher sagen, es ist Endometriose, wenn ich so einen Knoten finde, Zysten sehe, sichere Zeichen, dann kann ich sagen Endometriose. Wenn ich die Beschwerden habe und zum Glück ja noch nicht viel Organveränderung sehe, schreibe ich auch Verdacht auf, aber ich kann die Therapie starten. Auch die von den Krankenkassen zugelassene Therapie, das zahlt auch die Krankenkasse. Da muss man auch keine Privatrezepte bezahlen mit irgendwelchen Pillen, die gar nicht geeignet sind. Das ist halt leider das, was auch ein Riesenproblem ist. In der Niederlassung besteht so eine Sorge, dass sie ihr Budget überschreiten. Habe ich mich jetzt von vielen auch mir das erklären lassen, weil ich bin ja nicht in der Niederlassung, sondern im Krankenhaus und Wir haben eine Hochschulambulanz, wir haben ja gar kein Budget. Deswegen habe ich auch versucht, das nachzuvollziehen. Das wurde mir immer erklärt, dass Niedergelassene haben ihr Budget und das ist ein Pro-Kopf-Budget von 15 Euro. Und wenn ich eben einer Patientin dies und das verschreibe, dann kann ich 5 Patientinnen nichts verschreiben. Das stimmt gar nicht. Das ist falsch.
Jetzt hatten Sie so einen kleinen Blick zurückgeworfen vorhin in der Geschichte und wir würden gerne so ein kleines Zukunftsszenario zur Diagnostik einmal zeichnen. Es ist kompliziert und man würde sich die Diagnose ja viel einfacher wünschen bei dieser Erkrankung, vielleicht gerade, weil sie gerne auch mal klein geredet wird und gesagt wird, sind ja nur Regelschmerzen. Und deshalb wollen wir jetzt mal in das Jahr 2040 mit Ihnen reisen.
Zeitreise, der Blick in die Glaskugel.
Wir schreiben das Jahr 2040. Wir befinden uns in einer Hausarztpraxis, in der gerade eine J1, die von den Krankenkassen bezahlte Jugenduntersuchung, durchgeführt wird.
Unsere Patientin Pia ist 13 Jahre alt und hat vor einem halben Jahr ihre erste Periode bekommen.
Neben anderen Vorsorgeuntersuchungen kann sie sich jetzt entscheiden zwischen einem Standard-Blut- oder Speicheltest auf Endometriose. Da er beim Blutabnehmen immer schlecht wird, entscheidet sie sich aber dann für den Speicheltest.
Wenige Tage später bestellt sie die Ärztin erneut ein. Der Test gibt Hinweise auf Endometriose. Die Ärztin sagt, keine Sorge, das heißt nicht, dass du operiert werden musst.
Ja, und Pia antwortet, weiß ich, denn schon in der 5. Klasse haben ihre Mitschüler und sie gelernt, starke Regelschmerzen sind nicht normal. Sie können auf Endometriose hindeuten und diese Erkrankung ist kein Schicksalsschlag, sondern gut behandelbar.
Pia bekommt eine Überweisung in ein Endometriosezentrum, in dem sie weiter untersucht und aufgeklärt wird.
Da sie noch keine Symptome hat, besteht aktuell kein Therapiebedarf. Die nächste Vorsorgeuntersuchung im Endometriosezentrum steht in einem Jahr wieder an.
Ja, eine Wunschvorstellung natürlich, dass wir das Thema Endometriose in den Schulen auch platziert bekommen, dass es Therapieoptionen gibt, da kommen wir auch gleich drauf. Aber insbesondere wäre es ja super praktisch, wenn es so Blut- und Speicheltests gäbe. Jetzt ist das nicht komplett aus der Luft gegriffen, denn es gibt durchaus Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen, Endometriose in Blut oder Speichel nachzuweisen. Was ist denn da dran? Könnte das wirklich irgendwann funktionieren? Was könnte man im Blut oder Speichel nachweisen für eine Endometriose-Diagnostik?
Ja, da wurde schon viel dran geforscht und wird immer noch dran geforscht. Und auch ich würde es nicht schlecht finden, einen Test zu haben. Aber wir brauchen ihn eigentlich tatsächlich nicht, wenn wir unseren Frauen zuhören. Das ist nochmal das Allerbilligste eigentlich, ne? Also zuhören und auch behandeln. Das Problem mit diesem Speicheltest ist, der basiert auf Micro-RNAs. Das sind so kleine Sequenzen von RNAs, die markieren Stellen, wo Proteine gebildet werden sollen. So. Und dass die verändert sind bei Endometriose, weil ich habe ja auch erzählt, was da alles passiert, kann man sich vorstellen, es ist ganz viel verändert. Wirklich ganz viel an diesen, weil die regulieren sozusagen die Bildung dann der entsprechenden Proteine. Und das weiß man. Da haben ganz viele Arbeitsgruppen schon dran geforscht. Und mal findet die eine das erhöht und mal findet die eine das erniedrigt oder erhöht oder alles nicht sehr einheitlich. Immer findet man irgendwas anderes. Ist nicht gut reproduzierbar. Und nun hat man eben eine französische Arbeitsgruppe hat gesagt, so, sie haben jetzt hier ein Panel von 109 solcher Micro-RNAs gefunden und die können jetzt ganz sicher sagen, Endometriose ja oder nein. Das Ganze ist basiert auf einer Studie mit 200 Patientinnen, die symptomatisch waren, symptomatische Patientinnen, die sowieso zur OP angedacht waren, also eine OP hatten. Und da hat man das dann geguckt und die 150 mit Endometriose hatten angeblich auch diesen Fingerprint von diesem Panel mit diesen Micro-RNAs positiv und die anderen eben nicht. Und die hatten angeblich keine Endometriose, aber es gibt gar keine Daten über deren Gebärmütter. Keine MRT-Untersuchung, keine Ultraschalldaten. Hatten die vielleicht eine Adenomyose? Weil die hatten ja auch Beschwerden. Also was ist jetzt bitte die Erklärung für diese Frauen, dass sie trotzdem typische Beschwerden hatten und jetzt aber nichts haben. Was machen wir denn jetzt mit denen? Denen sagen wir jetzt, sie haben keine Endometriose, interessiert uns nicht, was mit ihnen weiter wird. Also das ist ein Problem. Und wir warten immer noch auf die Validierungsdaten. Also es ist alles ein bisschen undurchsichtig, muss ich sagen. Und die Endometriose-Experten sind da noch sehr zurückhaltend, ob sich das jetzt so bewahrheitet mit diesem Test.
Ja, wir kommen jetzt zu den Therapieoptionen. Können Sie mal zusammenfassen, was es da aktuell mit der neuen Leitlinie auch gibt für Betroffene?
Ich bin ganz glücklich, dass wir in der Leitlinie jetzt auch ein richtiges Kapitel multimodale Therapie haben. Also das ist nämlich das Stichwort. Also das brauchen nicht alle so, aber viele eben schon. Und das steht im Moment, gerade jetzt zum heutigen Zeitpunkt, sind ja sehr viele Menschen mit Endometriose absolut unterversorgt. Die brauchen halt unbedingt multimodale Therapie. Das ist im Grunde genommen, gibt es ein Stufenkonzept. Also es ist, und da ist nichts dran zu diskutieren. Endometriose ist eine hormonabhängige Erkrankung und zwar östrogenabhängig. Und deswegen ist immer noch die therapeutische Amenorrhoe nicht zu bluten eine Basistherapie. Jetzt möchten viele Menschen keine Hormone. So, das ist auch eine sehr wichtige Diskussion, die wir immer führen müssen. Auf der einen Seite verstehe ich das auch. Man hört mehr und mehr, oh, das ist so natürlich, die Menstruation und lebe deinen Zyklus und kein Eingreifen in die Biologie. Aber man vergisst dabei wirklich, dass das eigentlich nicht physiologisch ist, so viel zu bluten. Das ist sehr aufwendig, energetisch gesehen, für den Körper. Es ist schon so ein bisschen so, dass wenn wirklich Endometriose im Raum steht, mit schwersten Regelschmerzen, dass sich mit den Weiterführen der Blutungen das weiter selbst zerstört. So. Das kann in Ordnung für einen sein, wenn man sicher sei, ist, dass man keine Kinder haben will. Okay, sagen ja auch ganz viele. Ne? Wir leben im Zeitalter der reproduktiven Selbstbestimmung. Bitte. Aber das andere ist eben diese Chronifizierung von Schmerzen. Und das führt ja viele Frauen wirklich in ein sehr, sehr schlimmes chronisches Schmerzsyndrom mit extremsten Lebensqualitätseinschränkungen. Das ist nicht gut. Also, ich sage immer, wenn jetzt so jemand kommt, Beschwerden passen, ist jetzt alles nicht ganz so schlimm und mit Schmerztabletten hat man das alles noch nicht ordentlich probiert, dann kann man das gerne probieren, weil irgendein Tod muss man sterben, sage ich immer, entweder ordentliche Schmerztherapie oder Hormontherapie. Wir verabreden das da manchmal so, dass man sagt, okay, jetzt machen Sie mal ordentliche Schmerztherapie, wir leiten dann an, Sie machen Ihre Yin-Yoga-Übungen, Sie machen Beckenbodenentspannungsübungen, Sie machen Ernährung, spielt eine große Rolle, eine gesunde antientzündliche Ernährung, ja. Es gibt verschiedene Botenstoffe in der Nahrung. Da nimmt der Körper die und sagt, danke, baue ich mir Schmerzbotenstoffe draus. Und das verstärkt Schmerzen. Lasse ich die weg, kann ich da einen ganz guten Einfluss drauf nehmen. Also das kann man gerne, so multimodales Konzept für sich. Wir haben da auch ein Buch. Ich habe mit meinem Team ein neues Buch rausgebracht. So eine richtige Selbstanleitung. Kann man gerne probieren. Und dann aber nach einem halben Jahr feststellt, boah, ich bin nur noch damit beschäftigt, um das irgendwie zu überleben, dann muss man da mal Fazit ziehen und überlegen, ob es nicht doch besser wäre, meine Hormontherapie zu versuchen. Es sind Gestagenmonotherapien, die jetzt auch kein Risiko haben, kein Thromboserisiko. Man greift nicht großartig in den Körper ein, ist nicht anders als eine Frühschwangerschaft. Die Gestagene, die einfach zentral dem Gehirn signalisieren, Körper ist so pseudoschwanger, wir brauchen keinen neuen Eisprung und dann gibt es keine Blutung. Wenn das gut funktioniert, warum denn nicht? Denn die haben sehr viele Frauen, vertragen das sehr gut, haben keine Nebenwirkung. So, und wenn man Nebenwirkungen hat, das eine ist auch, dass es Durchbruchsblutung geben kann, dann sagen wir auch Dosisanpassung und dies, das, jenes. Und das andere sind Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen oder Depression. Man soll natürlich trotzdem gutes Leben damit haben, das ist klar. Dann guckt man nach Alternativpräparaten. Es gibt schon noch wirklich viele unterschiedliche Präparate. Und die neueren sind jetzt ja auch, die docken direkt im Gehirn an, die GnRH-Antagonisten, die sozusagen wie in der Stillzeit dem Gehirn zentral signalisieren, wir haben Stopp, wir brauchen das jetzt nicht. Die sind zuverlässiger, was die Blutungsfreiheit angeht. Und weil die nicht auf Gestagen basieren, was da so ein indirekter Info ans Gehirn ist, sind die oft besser psychisch verträglich. Also da findet man eigentlich einen Weg. So, also man kann durchaus versuchen, keine Blutung, keine Schmerzen und erstmal zurechtkommen. Hat man keine Blutung, trotzdem Schmerzen oder unerfüllten Kinderwunsch, müssen wir über Operationen nachdenken. Das führt jetzt zu weit, das ist sehr individuell unterschiedlich. Und multimodal heißt eben auch hier, wenn man dann Endometriose hat und man hat weiter Beschwerden, also Beckenboden, regelmäßige Übungen, Beckenboden. Es gibt dann auch Physiotherapie, es gibt so Tänzgeräte, intravaginale Tänzgeräte, dann intensiviertere Ernährungsberatung, auch intensiviertere Self-Care-Strategien. Das kann man alles noch steigern, bis hin natürlich zur schmerztherapeutischen Begleitung oder psychologischen Begleitung oder wie auch immer. Also das ist dann recht breit.
Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen in Bezug auf die Behandlung von Endometriose? Also gibt es irgendwelche Meilensteine, die vielleicht auch in Aussicht sind?
Ja, drücken Sie mir die Daumen. Wir reichen einen Innofond-Antrag ein. Das ist ja für eine neue Versorgungsform sozusagen. Also Endometriose ist ja wirklich wie eine Volkskrankheit. Ja, und die Frauen kommen in der Regel irgendwann natürlich im Endometriosezentrum an, aber ein Endometriosezentrum ist eigentlich nicht wie ein Hausarzt oder Frauenärztin dafür da, jede Frau jetzt mit Endometriose zu behandeln. Also eigentlich gehört diese Versorgung in die Frauenarztpraxis. Und ich verstehe total, die haben ohne Vergütung, ohne Zeit und so weiter, ist das nicht möglich. Also wir haben uns was überlegt, wo wir eben ein Netzwerk mit niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen bilden wollen, wo wir auch über eine Plattform kommunizieren wollen und wo wir sozusagen die einfachen, die Fälle schicken wollen, aber mit dem Wissen, dass die dort leitliniengerecht mit Zeit und Beratung und so weiter, Ultraschall, behandelt werden und die Einleitung einer Basistherapie stattfindet. Wie das ja beim Diabetes beim Hausarzt auch ist. Ne? Also der sagt ja auch Diät und Metformin und dies, das und jenes. Der fängt ja auch eine Basistherapie an und schickt erst dann zum Diabetologen, wenn er da nicht weiterkommt. Und so wünsche ich mir das natürlich auch. Und hier am Zentrum möchte ich aber, dass wir multimodale Therapie machen können. Das heißt, wir haben täglich Sprechstunden. Im Moment ist die Vergütung auch an einem Zentrum nicht gut. Wir arbeiten alle im Defizit. Das heißt, es lohnt sich nicht, diese Sprechstunden zu machen. Das ist sehr schade, aber es lohnt sich nicht. Die OPs lohnen sich auch nicht. Es sei denn, man macht ganz viele, ganz schnelle, ganz viele. Dann lohnt sich das, aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen uns ja Zeit nehmen und das gründlich machen. Und dann, finde ich, muss auch die Bezahlung einer Operation adäquat sein. Aber auch die Sprechstunde muss eben entsprechend vergütet sein. Und dann wünsche ich mir, dass wir eben auch eigene Physiotherapeuten am Zentrum haben, eine Psychologin, eine Ernährungswissenschaftlerin und im Team gezielt diese gynäkologischen Beckenschmerzen behandeln können. Weil wo gehen die armen Menschen hin mit ihren ganzen Schmerzen zu Schmerztherapeuten, die gar keine Ahnung von Endometriose haben? Und das ist eigentlich schade, weil wir haben die ganze Kompetenz, aber das muss natürlich entsprechend vergütet werden. Also es ist ja klar, also wie soll das sonst funktionieren? Aber es haben ja so viele Frauen Schmerzen und es muss sich doch eigentlich lohnen, die arbeitsfähig zu erhalten.
Also strukturelle Veränderungen würden sehr helfen und wir drücken die Daumen ganz fest.
Ja, wir haben jetzt zum Ende wie immer auch noch einen praktischen Alltagstipp für euch. Und zwar ist es eine App für Betroffene, die Vivian uns empfohlen hat.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Die Endo-App ist eine digitale Gesundheitsanwendung. Das heißt, Patientinnen können beim Arzt ein Rezept für die App bekommen und die Kosten tragen dann die Krankenkassen.
Die App begleitet Betroffene beim Verdacht auf Endometriose, aber auch bei der Diagnose und dem Umgang mit der Erkrankung.
Genau, sie hilft, den Zyklus und die Symptome zu dokumentieren, aber auch Trigger kennenzulernen und bietet interaktive Übungen und Lernmodule. Wichtig, die App ersetzt natürlich keine ärztliche Behandlung, sie kann sie aber gut ergänzen.
Apps wie die Endo-App erfüllen auch ein ganz wichtiges Therapieziel der chronischen Schmerzen, und zwar die Psychoedukation. Denn wenn Patienten sich informieren, besser aufgeklärt sind und selbst zum Experten für ihre eigene Erkrankung werden, dann können sie häufig auch besser damit umgehen und halten Therapiemaßnahmen auch konsequenter ein.
Was vielen Betroffenen auch hilft, ist der Austausch mit anderen, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen. Wir verlinken euch Infos zu Selbsthilfegruppen bei Endometriose in den Shownotes, genauso wie die Endo-App.
Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Frau Mexner, Sie beschäftigen sich jetzt seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Endometriose. Gibt es jetzt zum Abschluss vielleicht noch etwas, das Sie Betroffenen mitgeben möchten?
Ja, dranbleiben. Also wir sind ja sehr aktiv, auch gemeinsam mit der Endometriose-Vereinigung. Also unbedingt da auch eintreten und unterstützen, weil nur gemeinsam kann man das bewegen. Und wir haben da auf dem nächsten Termin bei der Gesundheitsministerin, und da bin ich auch schon sehr gespannt. Also ich denke schon, dass sich da jetzt gerade in den letzten Jahren ja einiges getan hat, auch mit der Freisetzung der Forschungsgelder. Das gab es ja vorher auch noch nie. Also wir sind jetzt hier auch wirklich super fleißig am Forschen. Ich hoffe, dass das nicht abreißt, denn sonst die Stellen sind dann eben Ende nächsten Jahres dann wieder offen und wir brauchen wieder weitere Finanzierung. Also das wäre sehr schade, wenn man das nicht fortsetzen würde.
Ja, man hat das Gefühl, dass sich wirklich endlich was tut, Gott sei Dank. Und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Vielen Dank, Frau Mexner, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Es war wirklich sehr spannend.
Ja, sehr gern.
In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie wir mit uns selbst sprechen und welche Auswirkungen unsere Gedanken und unsere innere Stimme auf uns hat. Vielleicht kennt ihr das manchmal, ist man sehr fies zu sich selbst, sagt vielleicht sowas wie du blöde Kuh. Und das hat eben Auswirkungen auf unsere Psyche. Darüber sprechen wir, und natürlich geht es auch darum, wie wir lernen, freundlicher mit uns zu sein.
Ja, wenn ihr das nicht schon getan habt, dann klickt doch jetzt auf die Glocke, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst.
Unterstützt unseren Podcast gerne auch mit einer Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar, wie euch die Folge gefallen hat.
Ja, und Themenvorschläge nehmen wir natürlich auch immer gerne entgegen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de.
Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.